Jetzt zur Diskussion hier. Bei jedem Rainbow Festival seit einiger Zeit gibt es Podiumsdiskussionen zu spannenden Themen. Die hängen wir gemeinsam aus. Marian, Amanda, ich und unsere Musen und Freunde und haben eben diesmal Opfer und Täter ausgewählt, weil das in unserer spirituellen Szene unter den Menschen, die sich mit Selbstentwicklung, Selbstverständnis erwachen, beschäftigen, ein sehr brennendes Thema ist. Ihr kennt ja sicher das Gefühl, beschuldigt zu werden von jemand anders. Du bist schuld, das hast du gemacht. Und das ist kein gutes Gefühl. Und dann versucht man sich zu retten auf eine spirituelle Ebene, wo man dann endlich nicht mehr beschuldigt wird, wo wir dann nicht einander werten, bewerten, sondern frei sind, weil das Universum hat ja die Führung übernommen. Habe ich jetzt ein bisschen einfacher erklärt, was da so passiert. Jedenfalls mit dieser Thematik Täter, Opfer, gibt es wirklich keine Opfer oder ist es eine Illusion? Gibt es denn keine Täter und wie hängt es zusammen? Und gibt es nicht Situationen, wo wir stolz drauf sind, Täter zu sein, wo wir sagen, ich habe das geschafft, ja? Und wir schlagen uns auf die Brust und fühlen uns als Schöpfer quasi göttlich und gibt es das oder ist das auch nur eine Illusion? Wie gehen wir damit um in unserem eigenen Leben und in der Kommunikation mit anderen, wenn wir jemand anders auf die Schulter klopfen und loben und sagen, das hast du gut gemacht? Loben wir doch den Täter, den Schöpfer im anderen. Und wenn wir beschuldigt werden oder jemand anders beschuldigen, die nüchterne Variante ist einfach zu sagen, ja, ich habe die Ursache gefunden und die Ursache liegt in deiner Person oder deinem persönlichen Verhalten. Du hast einen Vorgang ausgelöst, der dann zu diesem Ergebnis kommt. Und ich will dich ja gar nicht schlecht machen. Aber welche Worte soll ich denn dafür verwenden? Ja? Ich sage jetzt einfach, um mal dieses ganze Feld anzureißen, in dem sich die Begriffe Täter und Opfer bewegen und eventuell auch die Freiheit von der Täter-Opfer-Dynamik, die wir ja suchen, wenn wir hier erwachen oder erwachen wollen oder eine transzendente Ebene zu erreichen suchen, was sicherlich auch hier die meisten von euch wollen. Oder ahnen, dass es da gibt. Jetzt sitzen hier 4 Leute um mich rum, die in gewisser Hinsicht ein besonderes Verhältnis zu dem Thema Täter und Opfer haben. Und ich habe mir jetzt gedacht, anstatt dass ich jedem sich vorstellen lasse, ich richte die Frage in den Raum, sicher mal in dieser und in jener Formulierung, und bitte dann die Antwortenden jeweils zu sich was zu sagen, euren Namen, kann man sich noch besser merken, zwischendurch wiederholen wir, ist auch noch, ich sage nur die Kurzformen, links außen von mir sitzt der Werner Ablass, links von mir die Nadja Carola Stern, Carmen Stern, das C habe ich richtig hingekriegt, rechts von mir der Veit Lindau und rechts außen Padma Wolf mit Doppel-L. Gut, jeder auf eine gewisse Art bringt seine Expertise im Umgang mit diesem Thema mit, auch mit Kunden, Klienten, Patienten und natürlich mit sich selbst. Gut, also, ich richte die Frage als erstes an Padma. Wie gehst du mit dem Thema Täter-Opfer um? Hast du diese Woche schon mal jemanden beschuldigt?
Wahrscheinlich. Ehrlich gesagt glaube ich, dass das einfach gewohnheitsgemäß im Geist geschieht. Es ist mir jetzt nicht wirklich konkret bewusst, dass ich sagen könnte, ja, da ist das passiert oder so. Und ich würde sagen...
Das, wenn der Torsten meinen Antrag nicht gemacht hat,
dann ärgert mich das manchmal schon.
Klar. Also
ja, das kommt vor. Und ich würde sagen, mir scheint es generell in diesem Thema sehr wichtig, dass wir einerseits wissen, dass wir das nicht wirklich glauben, und dass es andererseits doch so eine Ebene gibt, wo das so erscheint halt auch. Und wo wir auf die Weise interagieren. Und wo es mir in gewissem Maß und Sinne auch sehr sinnvoll erscheint. Ja, und wir nicht so tun können, als ob es uns jetzt plötzlich als Person gar nicht mehr gäbe. Ja, denn auf der Erscheinungsebene erscheinen wir als Person und interagieren wir als Person. Und da finden Dynamiken statt. Und die scheinen mir auch sehr sinnvoll zu betrachten. Ich glaube, du fragst zuerst, wie ich damit umgehe. Also, das Erste, was mir in den Sinn kam, war sehr individuell, sehr kontextabhängig, sehr situationsbedingt. Und wenn jemand zu mir kommt und irgendwas in diesem Themenbereich zu tun, zu klären, zu leiden hat, dann kommt es sehr darauf an, was mein Eindruck ist, was der dieser Person verständlich ist.
Also du bist praktizierende Psychologin und Tata-Lehrerin in Hamburg. Ja? Gibt es Einzelsitzungen, gibt es mit Leitungsdienst zusammen getroffen, wo auch Leute mit Fragen auf dich zukommen.
Und wir haben inzwischen auch eine Ausbildung, wo wir Leute zu begleiten und ausbilden. Und auch da ist es uns sehr wichtig, den Menschen zu vermitteln, dass es diese beiden Ebenen gibt, die gleichzeitig da sind, dass wir einerseits auch als Begleiter total da sein wollen für dieses tiefste Potenzial der Erkenntnis, was jeder, ob Täter oder Opfer, in jedem Moment in sich erkennen kann, als völlig frei von all dem. Und dass es sich manchmal trotzdem sehr so anfühlt und wir sehr darin gefangen sein können, dass es sehr leidvoll erlebt. Und dann nützt es manchmal herzlich wenig, jemand einfach zu sagen, dich gibt es ja gar nicht, hör einfach auf zu leiden. So, sondern da braucht es manchmal einfach mehr Eingehen darauf. Und auf der Ebene, würde ich sagen, hat das auch in dem Sinne eine Wirklichkeit, dass es wirkt, dass es in unserer Erfahrung wirkt.
Jetzt meine konkrete Situation. Eine Frau kommt zu dir in die Praxis und sagt, mein Ehemann missbraucht mich. Und was sagst du dann? Sie, dass er niemand ist und du auch nicht? Oder werd diesen Scheiß Kerl los? Ja? Er ist der Täter, ja? wenn du ihr glaubst, dass das so ist.
Und beides zu seiner Zeit. Ja? Mag sein, dass ich mit dieser selben Frau zu einem Zeitpunkt das eine und zu einem anderen Zeitpunkt das andere bearbeiten kann. Ja, und dass es erstmal dran ist, zu sagen, hey, raus aus der Gefahrenzone.
Ja.
Und dann auch zu sehen, wirklich, was wird da an Schmerz erlebt? Was ist das, was dahinter steckt? Wie kommt es überhaupt zu dieser Situation? Und da kommen wir dann schon, wo es sich wendet, wo wir durchaus auch im Opfer eigene Täteranteile entdecken können. Und das dann auch wieder als Stärkung. Hey, du bist ja auch handlungskapazitiv.
Ja.
Und dann wiederum können wir sehen, gut, wie fällt das beides im Endeffekt wieder zusammen und wird verflüssigt darin, dass wir in keinem von beiden fixiert sind.
Danke. Machen wir gleich weiter, Falk. Sag auch ruhig ein paar Takte zu dir, was du jetzt beruflich tust. Speziell, wenn es mit Sachen Opfer-Täter zu tun hat.
Okay. Ist das Ding an jetzt?
Ja,
super. Okay. Ich glaube, dass es wichtig ist zu verstehen, warum ich einen ganz bestimmten Standpunkt eher favorisiere, ist, dass meine Arbeit hauptsächlich darin steht, Menschen zu helfen, mehr zu inkarnieren. Also Menschen, die zu mir kommen, kommen zu mir, ich sag mal ganz salopp, weil sie einen Arsch für das, was ihnen wichtig ist, endlich richtig in Bewegung setzen wollen. Und an der Stelle ist die Perspektive des Täters sehr, sehr hilfreich. Einfach zu schauen, hast du schon alles gegeben oder gibt es etwas, was noch zurückhält? Generell kann ich mich meiner alten, lieben Freundin Padma nur anschließen, dass jede Perspektive immer richtig ist. Also sprich, jede einzelne Situation kann aus mindestens drei verschiedenen Ebenen gesehen werden. Das ist einmal die absolute Ebene. Und da gibt es keinen Täter-Opfer, da gibt es einfach ein Gesamtspiel. Dann gibt es die persönliche Ebene und da kann es sehr wohl ein Opfer am Täter geben und in uns auch die Perspektive, dass wir uns als Opfer fühlen oder eben auch die Täterposition sehr bewusst einnehmen können. Und es gibt für mich, also gerade bei dem Beispiel, das du gebracht hast, auch eine ganz klare gesellschaftliche Ebene, wo wir bestimmte Regeln aufstellen, um zu definieren, ab wann ist jemand ein Täter und ab wann ist einfach wichtig, eine Grenze zu ziehen.
Ja. Wenn ich deinen Worten lausche, dann habe ich den Eindruck, Täter sind doch eigentlich ganz okay. Und sogar, wir haben dann ein schöneres Wort dafür, Schöpfer. Und wenn wir dann unseren Arsch hochkriegen für das, wofür unser Herz brennt, dann sind wir gute Täter, gute Schöpfer. Wow, klasse. Und ist es aber nicht so, dass wenn irgendwo einer als Täter auftritt, eben als Person auftritt, also aus der Persona heraus handelt, und dass er dann sich auf einer Ebene bewegt, wo er eine Täter-Opfer-Dynamik kreiert. Und wo sind dann die Opfer? Sind wir nicht in einem System drin? Das heißt, wenn einer sehr stark als Person auftritt, auch als Schöpferische, dass er in gewisser Art dann andere an die Wand spielt und dann Opfer kreiert.
Ich bin, das ist absolut meine persönliche Meinung überzeugt davon, dass in dem Augenblick, in dem ich hier auf diesem Planeten lande, ich mich schon mal per Definition schuldig gemacht habe. Also selbst wenn ich mich auf den Berg setze und nie wieder ein Wort spreche, bin ich Teil dieses Wechselspiels. Also ich glaube, niemand von uns ist immer Opfer, niemand von uns ist immer Täter. Also für mich ist einfach die Frage, was ist im jeweiligen Augenblick die nützlichste Perspektive für diesen Menschen? Also was hilft ihm? Ich spreche übrigens nicht von guter Schöpfer oder schlechter Schöpfer, sondern für mich ist die einzige Frage, also was macht den Menschen, der vor mir steht, oder was macht mich glücklicher? Also welche Perspektive hilft mir in diesem Augenblick, mit mir und meinem Leben mehr in Frieden zu kommen?
Und ist es so, dass die Täterperspektive glücklicher macht? Wenn ich mich als Täter sehe, habe ich dann bessere Chancen, glücklich zu sein, als wenn ich mich als Opfer sehe?
Also ich benutze, ich zögere jetzt gerade, weil ich den Begriff Täter so gut wie nie verwende.
Sondern Schöpfer.
Mitschöpfer.
Mitschöpfer,
Mitschöpfer. Also ich halte es für wahnwitzig zu sagen, ich wäre ein Schöpfer. Weil ich bin immer auch zum Beispiel jetzt gerade Teil des Erschaffenen hier vorn. Und gleichzeitig bin ich Mitschöpfer dessen, was hier gerade passiert.
Wir sind in einem ko-kreativen Prozess drin. Hier wir fünf mit euch zusammen, wir erschaffen gerade diese Diskussion. So.
Exakt. Genau.
Wir sind aber auch Täter von dem, was ich jetzt sage hier. Für die Konsequenzen muss ich Verantwortung tragen.
Ja? Da haben wir schon die zweite Riesenbüchse aufgemacht. Was ist Verantwortung? Ja, so, also ich bin absolut sicher, dass alles, was du heute Abend hier sagst, heute Mittag sagst oder was ich hier sage, Konsequenzen hat. Und ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo meine Verantwortung wirklich anfängt und wo sie aufhört. Aber was ich spüre, ist, dass es für mich total hilfreich ist, aus dem Punkt zu kommen, so viel Verantwortung wie möglich zu haben.
Ein bisschen bohren möchte ich noch dabei. Verantwortung übernehmen. Also ist, für meine Wahl klingt es so, als ob es Schöpfer zu sein und sich als Auslöser zu empfinden von Ereignissen besser ist, gesünder ist oder trauervoller oder so ähnlich. Als wenn ich sage, die Situation ist mir angetan worden, ich kann nichts dafür, dass ich auf der Bühne sitze. Das hast du auch schon eine blöde Frage gestellt, ich habe schon wieder gesagt, kann ich ihn. Also, ja, ist es nicht so, dass wenn ich mich als Schöpfer entstehe, dass ich irgendwie als Mensch, als ganzer Mensch, stolzer, würdevoller dastehe?
Das ist meine Erfahrung,
ja.
Und ich glaube persönlich, dass, also das ist meine Beobachtung, dass wir viel zu schnell versuchen, diese Ebene zu transzendieren, also in diesen Raum zu geben, von wir haben gar keine Wahl und wir können gar nichts beitragen, anstatt erstmal auf dieser Ebene wirklich alles in die Hand zu nehmen, was wir in die Hand nehmen können. Und zum Beispiel in der Beziehung gegenüber eben nicht zu sagen, oh, passiert halt das, was passiert hat, sondern zu sagen, ich bringe das, was ich aktiv einbringen kann, mit ein.
Danke.
Ich würde es nicht sagen, es ist besser, es ist cooler.
Cooler?
Macht mir Spaß. Das ist ein bisschen.
Weil ich glaube, Werner hat eine starke Position dazu, so wie ich deine Texte gelesen habe, zu dem, ob das wirklich cooler ist, sich als schöpferischer Täter, als Auslöser von einem kreativen Geschehen zu sehen. Stimmt es? Hat er vielleicht recht? Oder willst du was entgegnen?
Nee, entgegnen nicht. Weil das, was Freud sagt, was andere sagen, ist ja genau das, was sie sagen wollen. Das kann gar nicht anders sein.
Dankeschön.
Jetzt geht's. Ist schon wieder fast zu laut.
Die sagen alle gar nichts. Nee, wirklich, die sagen nichts. Auch ich nicht. Das, was hier gesagt wird, soll gesagt werden. Und es soll deswegen gesagt werden, weil es gesagt werden soll. Es gibt doch nicht mal einen Grund dafür, dass es gesagt wird. Also der Grund ist nicht unbedingt, dass ihr hier sitzt, sondern es soll gesagt werden. Und aus dieser Perspektive heraus gibt es gar keinen Täter. Es gibt nur Taten. Es gibt schlicht einfach nur das, was im Augenblick ist. Worte, die gesagt werden, Worte, die nicht gesagt werden, Fragen, die gestellt werden, Fragen, die nicht gestellt werden. Das ist meine Wahrnehmung dazu.
Danke, der Herr. Ich kenne diese Position, die klingt für mich so, wie Sie im Satsang, oft, wie ich sie oft gehört habe. Und ich kann das nachvollziehen. Christen reden von Gott und Hingabe an Gott und die Moslems sagen Inshallah, also so wie Allah es will, geschehe es und nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Wir kennen das auf verschiedenen religiösen und spirituellen Wegen. Und bei Veit habe ich eben rausgehört, ja, nicht zu früh da reinspringen in dieses, ja, Inshallah, ich muss vorher mein Kamelfest anbinden und dann kann ich Gott vertrauen. Also es gibt durchaus noch was zu tun, auch aus der Person, aus der schöpferischen oder leidenden Person heraus. Und ich meine, dass vieles geschehen, was wir auf dem spirituellen Weg erleben, damit zu tun hat, wie wir diese beiden Bereiche gewichten. Der, wo wir als Person agieren, wo es Ursache und Wirkung, Täter und Opfer gibt, und der, wo wir uns Allah hingeben. Und wo wir sagen, so wie Ramesh Balseka das sagt, ja, es passiert einfach. Ja. Und bei Veit habe ich eben rausgehört, manche springen zu schnell darüber. Ja. Und ich habe es auch selber erlebt, Situationen, wo ich den Eindruck hatte, das ist aber jetzt eine Ausrede. Du hättest dein Kamel anbinden können. Ja. Du musst nicht sagen, ja, dass die Spüle jetzt noch mit ungewaschenem Geschirr voll steht. Das ist einfach so, weil das Universum das so will. Ich hatte ja
das ist sehr einfach zu erklären. Das ist das Programm. Also wir alle haben interne Programme, nach denen wir funktionieren. Und es gibt Menschen, die ihr Geschirr abwaschen, ohne dass man es ihnen sagt. Und es gibt solche, die es nicht abwaschen, auch wenn man es ihnen sagt. Also das ist im Grunde ein Programm, ein internes Programm. Ich bin ein Mensch, der so erzogen worden ist, vielleicht auch genetisch so veranlagt ist, der übernimmt Verantwortung. Ich kann gar nicht anders. Also wenn bei mir, bevor etwas im Bach runtergeht, versuche ich alles, damit es nicht passiert. Aber es ist mein Programm. Ich kenne andere Personen, in denen ist das ganz anders. Die sagen, wird schon irgendwie werden. Nicht? Also ohne, dass sie irgendwas wissen von wegen, hier, es gibt keinen Täter, nur Taten. Die wissen gar nichts davon. Aber die benehmen sich genauso. Ne? Weil das ein internes Programm ist. Deswegen muss man da nicht bestimmte Vorsätze fassen. Das passiert einfach. Das ist zumindest meine Erfahrung.
Ich lasse das mal so im Raum stehen und notiere mir aber kurz die Frage, wer hat dieses Programm erschaffen und bin ich nicht auch dafür verantwortlich?
Ich kann ganz kurz. Also für mich, das ist etwas, ich darf ganz kurz vielleicht sagen, ich komme ja ursprünglich aus dem fundamentalistischen Christentum. Ich war 10 Jahre lang, oder eigentlich 20 Jahre lang im fundamentalistischen Christentum, 10 Jahre in einer sehr, sehr stringenten Gruppe. Wir glaubten also, das Reich Gottes auf Erden zu gründen und so weiter und so weiter. Von daher gesehen sind mir solche Worte sehr gut bekannt. Gott will das oder Gott will das nicht. Gott hat einen Plan und er hat eine Absicht und so weiter. Aus meiner Sicht ist das alles Schwachsinn. Es gibt überhaupt keinen Gott. Es gibt keinen Plan. Es gibt gar nichts. Es gibt nur das, was im Augenblick ist. Und es erscheint einfach. Es erscheint einfach. Es ist da. Und wenn du jemanden dahinter setzt, kriegst du nur ein Problem. Aber du musst sagen, wieso, warum, weshalb. Diese Fragen stellen sich mir alle gar nicht. Ich weiß ganz genau, das Ding läuft einfach so, wie es läuft. Es ist sehr weise, es ist sehr intelligent, es ist genial, sozusagen. Ja? Aber es ist auch verrückt. Und wie dumm und chaotisch. Und die beiden Dinge gehören zusammen. Denn Welt kann nur in Dualität überhaupt existieren. Ohne diese beiden Seiten, diese Kontraste, Finsternis, Licht, gut, böse, gerecht, ungerecht, funktioniert Welt gar nicht.
Aber ich denke mal, sie würde manchmal, denke ich, sie würde viel besser funktionieren.
Ich auch.
Ein bisschen weniger von diesem Helden. Aber na, ja, jetzt sag du mal was. Also, ich möchte schweigen. Das ist vielleicht auch irgendwie von höheren Treffen, die nicht stimmt oder von ihrem Programm. Aber mein Problem ist nicht locker zu lassen. Ja. Also, ein paar Worte zu dir.
Hallo? Hallo?
Ja. Das Universum sitzt da am Soundpult, glaube ich, und steuert das. Nadja, also du arbeitest seit 15 Jahren mit Klienten, Patienten, Kunden, die zu dir kommen und deine Beratung wollen. Ja, wie tritt dort das Thema Opfer-Täter auf? Oder was zu dem bisher gehört sagen?
Ich arbeite seit 15 Jahren mit Menschen und das Thema Täter-Opfer tritt in vielen, vielen Facetten zutage. Also alles, was bis jetzt gesagt wurde, tritt immer wieder zutage. Ja? Und es muss auch immer wieder zutage treten, weil nur Frieden gefunden werden kann, wenn wir das alles durchdringen. Und wir können das nicht verstehen. Das ist zu groß. Das ist meine Erfahrung. Und egal welchen Standpunkt wir einnehmen, irgendwann müssen wir den wieder loslassen. Um letztendlich in uns etwas zu finden, wo wir sagen, hier finde ich Frieden, hier bin ich zu Hause, hier kann ich mit dem sein, wie es ist. Hier bin ich in meiner Kraft, hier bin ich in meinem Bewusstsein, in meiner Verantwortung. Und hier bin ich einfach Mensch, aber bewusster Mensch. Und die Dinge geschehen. Die Dinge geschehen. Und ich finde es wichtig, dass der Mensch oder dass jeder einzelne Mensch für sich etwas in sich findet, was sich gesund und realistisch und machbar anfühlt für sein Leben. Und es können ganz verschiedene Positionen sein. Und für mich ist noch wichtig zu vermitteln, dass man alles, was gesagt wird, für sich überprüft und für sich reflektiert und es nicht einfach ungefiltert übernimmt, sondern es zur eigenen Erfahrung werden lässt. Und dann kann ich mich hinsetzen und sagen, egal was geschehen ist, in Wirklichkeit ist nichts geschehen. Da ist tiefe Vergebung passiert, Vergebung im Sinne von, es ist alles zu Ende gebracht, alles vollendet, im Gefühl, im Mental, in der Psyche, im Nervensystem. Und dann kann ich sagen, ich bin hier und ich schaue zurück und es ist nichts geschehen. Und dann kann ich jeden Moment hier sein und damit sein, wie es jetzt ist. Und es gibt Phasen im Leben, wo wir leiden, ja, wo wir diese Opferrolle fühlen, ja, diese Opferdynamik oder
Opferdynamik,
das hängt immer zusammen. Auch der Täter ist in der gleichen Blase gefangen. Ja. Täter und Opfer können niemals getrennt voneinander existieren, weil sie sich gegenseitig bedingen. Und irgendwann müssen wir, oder haben wir die Chance auszusteigen und uns erkennen, dass wir frei sind. Und dann fängt ein neues Leben an. Von Moment zu Moment kann dieser Frieden eine Zukunft gestalten, kreieren. Das ist meine Erfahrung.
Also alle Menschen suchen Frieden, ja. Auf der einen oder anderen Art, und sie können die nur erlangen, indem sie aus der Opfer-Täter-Dynamik aussteigen. Habe ich das richtig verstanden?
Sie können auch Frieden finden im Opfer sein. Sie können Frieden finden mit allem, wie es jetzt ist.
Also, wenn ich mich jetzt im Moment als Opfer empfinde, wenn ich das zu meinem Standpunkt mache, dann kann ich darin Frieden finden.
Ich kann Frieden finden, wenn ich für das, was in mir auftaucht und für die Situation, wie sie ist, die Verantwortung übernehme und es zu mir zurücknehme und fühle und durchlebe. Ohne Gedanke, ohne Vorstellung, ohne irgendein Bild, wie es zu sein hätte. Dann habe ich die Chance, in jedem Moment in Frieden zu sein, wie es ist.
Auch als Opfer, auch als Täter oder wenn ich das loslasse. Warum soll ich es dann überhaupt versuchen loszulassen? Soll ich nicht.
Das geschieht.
Es geschieht.
Es gibt oft einen großen Leidensdruck bei den Menschen. Mhm. Und dann beginnt eine Suche. nach Heilung, nach Verbesserung, nach Glücklichsein, nach Freiheit, nach Gesundheit. Und dann gibt es verschiedene Stationen und Möglichkeiten, Angebote.
Und auf jeder dieser Stufe kann man Frieden finden, wenn man das akzeptiert, wo man gerade ist.
Das, was wir sind, hat dem schon lange zugestimmt. Und wenn wir nochmal ganz bewusst Ja sagen zu dem, wie wir jetzt sind, wo wir gerade sind, wie die Situation ist und was in uns auftaucht, dann ist Freiheit da, dann ist Frieden da. Und der ist unerschöpflich. Der wird immer tiefer, immer. Der erfüllt alles.
Und wo schaltest du dich als Beraterin ein?
Also erstmal bin ich ja nur da. Ja? Es ist ja nicht so, dass ich.
Leute kommen zu dir, die stehen in ihrem Prozess, sie suchen was, sie stellen dir eine Frage.
Genau.
Und dann bist du einfach da und tust nichts.
Nein, ich meine, dass ich. Die Menschen kommen, weil sie Fragen haben, weil sie ein Anliegen haben. Und dann kann ich nicht mit einer pauschalen Antwort den Menschen begegnen, sondern ganz individuell aus dem Moment heraus und im Fühlen, wo dieser Mensch gerade steht. Und für mich ist es auf der einen Seite wahr zu sagen, es gibt weder Opfer noch Täter, und auf der anderen Seite kann es völlig ignorant und verletzend sein, jemand das zu sagen, der gerade in seinem Schmerz ist. Ja, also ich finde, da ist es wichtig, dieses Fingerspitzengefühl einfach zu behalten und die Würde des Menschen zu achten. Ja.
Okay. Werner, findest du es gut, dass wir in einem Rechtsstaat leben?
Auf jeden Fall.
Und der sortiert zwischen Opfer und Täter. Und es gibt ein Gerichtswesen, das das entscheidet.
Ja, das ist okay. Nur, dass eben in dem Augenblick, wo es in die Rechtsprechung einfließen würde, dass es keinen Täter gibt, das dann natürlich nicht mehr bestraft würde. Weil wir bestrafen, wenn das nicht war. Es gibt weder einen Mörder, noch einen Kinderschänder, noch einen Dieb. Es gibt keinen. Es gibt nur Taten. Aber wir können die natürlich nicht frei rumlaufen lassen. Das heißt also, das ganze Rechtswesen würde sich verändern, was ja zum Beispiel Wolf Singer und Gerhard Roth, die beiden bekanntesten Hirnforscher Deutschlands, propagieren, sagen, Rechtsprechung muss sich verändern. Es muss in Richtung Therapie, wenn es denn therapierbar ist, manche sind ja nicht therapierbar, oder eben wegsperren gehen, und zwar lebenslang. Weil sie eben auch selber sagen, es gibt ja welche, die selber sagen, sperrt mich weg. Wenn er nicht frei ist, dann mache ich denselben Diss wie vorher. Das heißt, da ist eine genetische Veranlagung, gegen die können die gar nichts machen. Das ganze Rechtswesen würde sich ändern. Es würde aber nie mehr auf Rache gehen. Das ist vollkommener Blödsinn. Wieso soll ich jemanden, natürlich ist Betroffenheit da, weil ja vorhin auch das Thema war, beschuldigst du deinen Thorsten oder so weiter, ne? Ja, Betroffenheit ist bei uns auch da. Wenn sie den Schlüssel ständig liegen lässt, dann kommt das auf den Tisch. Nicht? Dann bin ich betroffen, aber das hat mit dem Vorwurf nichts zu tun. Ich kann hier keinen Vorwurf machen, weil sie ist so, wie sie ist und ich bin so, wie ich bin. Also mit anderen Worten, Betroffenheit ist immer da. Und das Gefühl, verletzt worden zu sein, ist selbstverständlich da, aber es ist niemand da, der mich verletzt hat. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn das ins Rechtswesen einfließen würde, das wäre natürlich eine tolle Sache.
Naja, das ist natürlich zweideutig. Es ist niemand da, der das getan hat, sagst du. Das ist die spirituelle Art, das auszudrücken, die aus dem Niemandsland kommt, aus dem Transpersonalen.
Nee, es ist nicht spirituell ausgedrückt, es ist die Wahrheit. Es ist schlicht und ergreifend die Wahrheit, nicht transpersonal. Lass mich damit zu reden, mit transpersonal. Aber es ist die Wahrheit.
Ein Richter würde damit nicht durchkommen.
Doch, wenn er Klarheit hätte, wenn er klar wäre, oder wenn überhaupt, sagen wir mal, die Bildung, ich meine, das gab ja auch bei Kopernikus, nicht? Das gab die kopernikanische Wende, hat man ja vorher auch andere Sachen geglaubt als heute. Heute fließt es in den Schulunterricht ein. Es könnte sehr wohl sein, dass die sich irgendwann durchsetzen und dass dieses Wissen allgemein gut wird. Dass man also weiß, es gibt wirklich keinen Schuldigen, aber es gibt selbstverständlich Schuld. Und die muss in irgendeiner Weise natürlich auch aufgearbeitet werden. Zum Beispiel durch Therapie auf der einen Seite, dass man Leute sagt, da könnten wir das schaffen, mit denen könnte es gehen. Und die anderen, die muss man wegsperren, lebenslang. Ich meine, ich kann ja auch eine spielende Giftschlange nicht in meinem Wohnzimmer rumlaufen lassen. Aber die kann auch nichts dafür, wenn sie jemand beißt. Das ist einfach deren Natur.
Es gibt in unserer Jurisdiktion Schuldbekenntnis, es gibt auch Schuldzuweisung an Personen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das gibt, ohne Rachegedanken, liebevoll und konsequent, wissend, dass, so wie du sagst, eine Tat geschehen ist. Aber in dieser Person kam das raus. Da muss man eben die richtige Formulierung finden. Ja.
Das ist äußerst hilfreich und heilsam und auch wichtig, Schuld zuzuweisen. An einem gewissen Punkt ist es wichtig, Schuld zuzuweisen. Und sich selbst schuldig zu machen damit. Ja? Wir müssen bewerten, wir müssen urteilen an einem gewissen Punkt, um in unsere Kraft zu kommen, um in unsere Freiheit zu kommen.
Sehr interessant, ja. Ja? Schuld zuweisen, um in die Kraft zu kommen.
Das ist eine Station. Mhm. Wenn man da hängen bleibt, hat es Konsequenzen. Wenn man da das wieder durchlebt und durchdringt, hat man die Chance gestärkt und befreiter, den nächsten Schritt machen zu können.
Mhm. Ich hänge da gerade noch Schuld zuweisen und Verantwortung übernehmen. Das hängt ja zusammen. Da haben wir wieder Freistandpunkt auf. Es stärkt.
Ja. Ja, ich gebe dir ein Beispiel. Ja. Ja. Wenn ich Aufstellungsarbeit mache und mit einem missbrauchten Kind arbeite oder mit einem Erwachsenen, der als Kind missbraucht wurde. Und dieses Kind durfte niemals diese Schuld äußern, also diesen Vorwurf äußern. Es ist also wesentlich für das Kind in jedem von uns, gewisse Taten zurückzuweisen, die Verantwortung dafür zurückzuweisen. Die Verantwortung liegt in dem Fall bei den Eltern oder bei dem Täter, in Anführungszeichen. Wenn das nicht geschieht, ist was übergangen. Wir können nicht vertrauen, wenn wir die einzelnen Schritte nicht gegangen sind, wenn wir nicht, wie der Falk gesagt hat, inkarniert sind, wenn wir nicht hier sind. Ja? Wir können nicht. Es ist abgehoben, es ist irgendwie ohne Substanz, es ist nicht mehr, also es ist nicht durchlebt.
Dazu gehört auch sehr stark das Ja und Nein sagen. Absolut. Das Grenzen setzen und offen sein. Ja. Dass man sagt, nein, das habe ich nicht getan. Ja, das habe ich getan. Ich.
Genau. Das Ich, die Ich-Wahrung ist ein wesentlicher Bestandteil.
Ja, ja.
Aber da ist nicht das Ego damit gemeint, sondern dieses Ich bin. Ja. Ich existiere. Wir alle existieren. Ansonsten.
Was ist denn damit gemeint, wenn nicht das Ego? Wenn ich sage, ich gehe nicht über diese Grenze, sonst tust du ihm was an, sonst tust du mir was an.
Ja.
Nein, so nicht. Was schütze ich damit?
Ja, dein Leben, deine Existenz, der Körper, körperliche Existenz.
Und ab wann fängt dieses Ich an, nach deiner Definition zum Ego zu werden? Gibt es das Ego?
Nein.
Es gibt kein Ego.
Nein.
Es gibt kein Ego.
Es gibt nur das Programm. Es gibt die Genetik, es gibt das Programm, es gibt das, was wir mitgebracht haben aus verschiedenen Formen, aus verschiedenen Leben.
Das heißt, es immer, wenn ich nicht sage, ist ein Programm aktiviert?
Nein.
Okay, wann ist ein Programm aktiviert und wann nicht?
Wenn ich selbst nicht mehr glücklich bin mit dem, wie ich jetzt bin. Wenn ich selbst nicht mehr im Frieden bin mit dem, wie es jetzt gerade ist, dann ist das Programm aktiviert.
Aber ich kann doch in meiner Idiotie, in meiner Ignoranz in Frieden sein mit dem, was ich tue, als Massenmörder. Und das würde man doch kein Schutzprogramm, sondern Ego massiv. Krass.
Das weiß ich ja auch nicht.
Ich glaube, Stalin war in Frieden mit dem Gulag, ja?
Ein Ein bewusster Mensch, ein erwachter Mensch ist nicht in der Lage, einem anderen etwas anzutun. Das ist nicht möglich.
Gibt es erwachte Menschen? Oder gibt es nur den Zustand des Erwachtseins, der den einen oder anderen mal ereilt für Minuten, Stunden, Jahre?
Ich glaube schon, dass wir in einer Zeit leben, wo dieses erleuchtete Menschsein oder bewusste Menschsein beginnt. Und wo wir immer mehr die Chance haben, auszusteigen aus diesem Täter-Opfer-Spiel und uns nicht mehr verstecken hinter Konzepten oder hinter Systemen oder sondern wir ganz pur und echt hier sind, mit dem wir sind, auch mit unseren Schatten.
Ja, wunderschön. Lauter erwachte Menschen, der Himmel auf Erden. Wir können einander nichts mehr antun, nicht mehr wehtun, weil wir erwacht sind. Passiert das jetzt gerade? Ist das überhaupt möglich?
Keine Ahnung, ob das gerade passiert. In meiner Realität ist das meine Erfahrung.
Dass es passiert.
Dass es passieren kann, ja.
Wir brauchen ein paar weise Stimmen vom Netz. Passiert das? Ich würde erst mal sehen, ob euch das irgendwas bringt, weil ich bin es gerade ziemlich abstrakt und langweilig.
Ja.
Nein.
Ja. Gut, dann bin ich gerade ausgestiegen.
Ja, aber mich würde interessieren, wenn ihr alle mehr war. Also wenn ich mehr von euch allen.
Ja, mich interessiert, möchte ich auch zustimmen. Ich möchte mehr Einzelbeispiele und Geschichten hören. Also jetzt euch beide mal, wie geht es euch damit? Was passiert da, wenn ihr aus dem Raum heraus handelt, wo ihr sagt, ich bin jetzt jenseits der Opfer-Täter-Dynamik oder ich bin drin, ich bin inkarniert. Was passiert da?
Ich würde das Ganze gerne ein bisschen zugleich relativieren und konkretisieren, dass es mir umso lebendiger und echter erscheint, je mehr ich das alles tatsächlich bewusst und persönlich erleben kann und darin dann eben genau dieses Potenzial nutzen kann, wirklich zu inkarnieren und darin zu entdecken, was unpersönlich schon da ist.
Ja. Nimm mal ein Beispiel aus deinem Leben.
Ein Beispiel aus deinem Leben. Mir fällt jetzt gar kein konkretes ein, aber Trocken abgewaschen. Das ist für mich kein gutes Beispiel in dem Sinne, weil das nicht so dieses Potenzial von einer echten Berührung hergibt. Ja, das wäre so ein Mini-Ding. Aber wie wenn eine wirkliche Verletzung auftritt, ja, wie jemand hat mich verletzt. Und da bin ich tatsächlich durchaus, kann auch für manche von uns das, was für sich haben, auch diese Opferposition überhaupt erstmal zu erleben.
Nehmen wir an, jemand hat dich beleidigt, hat was Schlechtes gesagt über dich oder geschrieben über dich und es tut dir weh. Okay, ja. Dann du hast das Gefühl, dir hat jemand was angetan.
Ja, das scheint mir total wichtig, das mir zu erlauben und dann auch zunächst mal zu fühlen.
Er hat ja Navya auch gesagt.
Ja, wenn ich dann gleich...
Du nimmst den Standpunkt des Opfers ein.
Ich würde nicht mal sagen, dass ich den Standpunkt des Opfers einnehme. Ja? Das kann im Extremfall dann passieren, wenn ich mich da sozusagen darauf versteife. Ja? So würde ich eher formulieren. Und ansonsten kann das relativ schützend sein.
Du fühlst einfach, es tut weh. Ja,
ja. Und ich fand auch sehr wesentlich, was Navya sagt, dass es manchmal durchaus wesentlich sein kann, ja, meine Täterschaft zuzuordnen, sozusagen. Ja. Sonst wird das Ganze einfach beliebig und schwammig. Und es ist ein enormes Potenzial darin, wirklich konkret zu erleben und konkret auf den Schmerz zu erleben, konkret auf die Schuld oder mit Schuld oder was auch immer zu leben und dann darin wirklich zu entdecken, was berührt wird, das berühren zu lassen. Und darin können wir dann auch wieder entdecken, was wirklich im Endeffekt unberührt bleibt oder wo auf einer relativen Ebene Heilung stattfindet, auf einer absoluten Ebene eigentlich entdeckt wird, was schon heil ist, was unberührt bleibt. Aber damit ist es wirklich konkret und frisch. Und es, finde ich, ist der wesentliche Unterschied. Es ist ein stimmt ja das Konzept, was wir haben, selbst wenn es aus einer ursprünglichen Einsicht kommt, ja, dann ist es wirklich in aller Regel eher schädlich. Und dann ist es umso wichtiger, zurückzukommen in diese wirkliche, ehrliche, momentane Erfahrung.
Wo wir das fühlen. Wir fühlen ja auch, wir fühlen nicht nur Verletztheit, wenn wir uns jemandem angetan haben, wir fühlen auch Reue, wenn wir merken.
Und die kann wundervoll sein.
Ja.
Ja? Ich finde, also gerade auch wenn wir über Rechtssystem sprechen, finde ich das ganz großartige Ansätze, was zum Teil geschieht. Zum Beispiel also vor allem mit der Jugenddelinquenz, soweit ich das vor kurzem auch nochmal gehört habe, dass es zum Beispiel auch strafmindernd wirkt, wenn die Täter bereitwillig sind, sich mit den Opfern zusammenzusetzen, mit einer Mediation. Und wenn da sowas geschieht, wie eine Art Wiedergutmachung, die in aller Regel genau darin liegt, dass das, was das Opfer braucht, ist zu fühlen, zu spüren, dass dieser Täter wirklich auch als Mensch da ist und sich in gewissem Maß davon berühren lässt, davon erreicht wird, das miterlebt, was da getan wurde. Und das finde ich auch das Konkrete, an dem Navia sagt, als erwachter, ich würde nicht sagen als erwachter Mensch, weil ich nicht glaube, dass das sowas gibt, sondern dass es mehr ist wie mehr und mehr erwachen. Ja? Und dass wir jeweils in unserem Leben mehr und mehr und immer wacher werden können für genau das, wo wir immer mehr die Schatten erleuchten können und diese Opfer- und Täteranteile in uns jeweils ans Licht holen können. Und dann auch durchleuchten können und erkennen können, dass es da nicht wirklich diese getrennten Handlungen gibt. Und doch scheint es auf der relativen Ebene sehr wohl, und da kann es ungeheuer wichtig sein, die Täterschaft auch zu übernehmen. Aber manchmal, für manche von uns, die eher dazu neigen, lieber in der Täterschaft sicher zu sein, sich auch als Opfer zu erleben. Ja, zu fühlen, da habe ich was verletzt. Da erlebe ich mich als ausgeliefert und schwach. Ja, das gehört auch dazu zum Ganzen.
Also ich finde es auch wertvoll, in manchen Situationen Verantwortung konkret als Person zu übernehmen und auch von einem Täter auf dem im juristischen Verfahren zu sagen, okay, ich habe das getan und das wird, meine ich, zu Recht als strafmindernd bewertet. Das nennt man dann Schuldeinsicht. Ja? Und solch ein Mensch kann durchaus erwachen und ist auch Teil des göttlichen Geschehens, was einfach so passiert. Aber in der Situation ist es wichtig, wenn er als Person sagt, ich hab's gemacht, scheiße nochmal, sowas Blödes. Und dann erst kann er eine Therapie machen oder Einsicht in diese Sachen. So wird es normal gesehen von Juristen.
Ja, und dann gibt es auch ein enormes transformatives oder transzendentes
Ja,
in dem wir bereitwillig sind, genau diese finstersten und schmerzhaftesten aller Gefühle voll zu erleben und auch davon treffen zu lassen. Darin wird erst recht entdeckt, was wirklich unberührt bleibt. Und auf eine sehr konkrete und lebendige Weise. So, sonst, wenn es gibt, wird es flach.
Noch was möchte ich einbringen, was auch auf dieser Ebene sich bewegt, und zwar das Verzeihen. Es gibt ja großartige Lehrer des Verzeihens. Wenn sowieso alles immer nur jenseits von Opfer und Täter und Schulddynamik sich bewegen würde, bräuchten wir das Verzeihen ja gar nicht. Aber das Verzeihen befreit tatsächlich. Also wenn wir das Gefühl haben, jemand hat uns was angetan und wir warten darauf, dass der endlich einsieht und das Schlimme, und dann kann ich verzeihen, wenn der sich geändert hat. Aber die spirituellen Lehrer des Verzeihens, die sagen, ja, du kannst verzeihen, egal ob der Einsicht hat oder nicht, weil du machst es mit deiner Seele. Ja? Du vergibst diesem. Und ich habe es erlebt, wie Eva Moses Gore, die also als Kind von Nazi-Ärzten missbraucht wurde, von Dr. Mengele, also auf der Bühne stand und hat gesagt, ich habe diesen Ärzten vergeben. Also wahnsinnig, wahnsinnig. Sie ist sehr beschuldigt worden davon, von anderen jüdischen Intellektuellen, die sagen, unmöglich und das kann man nicht vergeben und das ist ganz, ganz schrecklich. Aber sie hat den Standpunkt eingenommen, ich kann vergeben, weil meine Seele dann Frieden findet. Das ist mein Verhältnis zu diesem Täter. Und in einer gewissen Ebene ist er Täter. Und ich glaube, dass dieses Verzeihen die Ebene erreicht, wo der andere, ob er ein Täterbewusstsein oder nicht, Schuldbewusstsein hat oder nicht, völlig egal. Ich gehe in diese Tiefe hinein, wo es passiert ist. Ich habe dann meinen Frieden, wenn ich dieses Verzeihen mache, ja, wenn ich das mit mir ausmache.
Und ich fände es einfach schade drum, wenn dieses Potenzial verloren ginge.
Ja.
Wenn wir,
Also man kann auf dieser Ebene durchaus arbeiten und dann braucht man auch die Begriffe Opfer und Täter und Schuld und Sühne und Reue und Verzeihen. Oder man findet bessere Begriffe, aber da passiert was. Da passiert was mit unserer Seele, mit unseren Gefühlen. Und diese Begriffe versuchen ja, diese Gefühle in Worte zu fassen. Und ich bin mir sicher, dass der Strafvollzug und unser ganzer Rechtsstaat viel besser wäre, wenn nicht die Juristen sagen würden, da bin ich scheiße gemacht, ich muss jetzt mal schreiben dafür. Das ist kein guter Standpunkt. Das ist nicht heilend und das wird die Gesellschaft nicht verbessern, sondern dass wir es schaffen, dass wir als Gesellschaft, als einzelne Therapeuten oder spirituelle Lehrer oder spirituelle Sucher es schaffen, dieses Schuld- und Geschehen, dieses Opfer-Täter-Geschehen so verstehen, dass wir im richtigen Moment diese Begriffe verwenden und auch Verantwortung übernehmen oder auch Verletzungen fühlen und trotzdem wissen, es gibt dahinter eine Dimension, die das Ganze durchleuchtet und befreit. Und es gibt noch was, was darüber hinausführt. Und danach suche ich, und das möchte ich eben in diesem Gespräch, in einem Gespräch wie diesem herauskitzeln mit euch zusammen.
Also dafür gibt es ja auch schon wundervolle Beispiele. Also das Erste, womit ich in Berührung gekommen war während meines Studiums, war, dass ich von diesem Jürgen Bartsch hörte, weiß nicht, ob der euch noch ein Begriff ist, der damals ja so als so ein Monstertäter, eigentlich als Kinderschänder weggesperrt wurde und es war abscheulich. Ja, wie kann ein Mensch sowas tun? Der war eine Bestie. Ja. Und dann kam in Korrespondenz mit einem Journalisten, was glaube ich aber in sehr tiefen psychologischen Kontakten heraus, dass dieser Mensch selber wirklich als Opfer begonnen hat. Ja, was für eine grauenvolle Geschichte der hinter sich hatte. Und das finde ich immer wieder so wichtig, auch dann im Blick zu behalten. Ja, dass es nicht nur, es gibt sie nicht, sondern es gibt sie beide in uns allen. Ja, und dass wir wirklich im Täter auch das Opfer erkennen können und im Opfer auch den Täter. Spätestens da, wo das Opfer auf der Opferposition beharrt und damit selber weiter Schaden anrichtet. Und nochmal auch zu diesem, wo das Rechtssystem dann auch einfließt in Südafrika. Ich bin jetzt leider nicht mehr dazu gekommen, mir das nochmal genauer anzuschauen, aber diese Truth and Reconciliation Committee wurden ja gezielt eingesetzt im Sinne von weder Generalamnestie noch alle verurteilten Rache, sondern es geht uns darum, dass die Wahrheit ans Licht kommen muss und dass diese Begegnung stattfinden kann, weil darin das Heilungspotenzial liegt. Und das scheint enorm wirkungsvoll gewesen zu sein.
Ja, ich habe auch Filme dafür, Wahrheitskommissionen und so ähnlich heißt es, die verwenden ja auch den Begriff Wahrheit, der ja auch im Satzang verwendet wird, ja. Und an konkreten Taten, ja. Also wo grausame Sachen passiert sind.
Und diese Begegnung scheint das zu sein, was auch für die Opfer und auch für die Täter am heilsamsten wirken kann. Ja, ich habe auch mitbekommen von einigen Freundinnen in den USA, die solche Victim Offender Mediations in dem Fall dann machen, die also auch in Gefängnisse gehen. Und manche Täter verweigern sich dem. Die sagen, nein, den will ich mich nicht aussetzen, dann will ich lieber mehr Strafe haben. Aber die, die sich darauf einlassen, werden oft wirklich sehr berührt und sehr verwandelt davon. Und auch die Opfer kommen da wirklich am ehesten zu dem, jetzt ist gut, ja, zu einer wirklichen Befriedigung, eher als wenn Rache oder Strafe ausgeübt wird.
Zu dieser Opfer-Täter-Dynamik fällt mir ein paar Beispiele aus der Politik auch ein. Wir hatten ja hier vor 60, 70 Jahren einen Monster-Diktator da, der viel Unheil gebracht hat über die ganze Welt. Und wenn man seine Lebensgeschichte sehr ansieht, das ist eine Opfergeschichte, ja. Er hat die jüdische Weltverschwörung und so weiter, ein Underdog, der also richtig also gekämpft hatte und gelitten hatte und in Wien an der Kunsthochschule nicht akzeptiert wurde und plötzlich richtet er solchen Schaden an. Und dann beginnt der Zweite Weltkrieg mit dem, also der begann. Heute Morgen um 6 Uhr haben die Polen uns angegriffen. Ja? Also da hat man wieder dieses Monster, da hat man dieses Muster, Monstermuster. Also die Wehrmacht hochbewaffnet gegen ein nicht oder wenig militarisiertes Land, ist bereit, das zu überrollen, aber er sagt, wir wurden angegriffen, so damit das Gefühl hat, dürfen die uns nicht antun. Dann ist man in der Opferposition drin und akzeptiert dann eine Aggression. Und man kann das in der Politik in vielen anderen Fällen analysieren, dass wenn Aggression geschieht, der Täter normalerweise das Gefühl hat, er sei eigentlich das Opfer.
Und ich glaube, das, was dran ist, ja, und dass es eine Verblendung ist.
Ja.
Und beides gleichzeitig. Ja.
Ist wie biografisch gesehen ist was dran, aber in dem Moment ist es eine Verblendung, wenn man das tatsächliche Machtverhältnis ansieht, wie meinetwegen Deutschland und Polen 1939.
Das ist tricky, aber ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, da tiefer zu schauen, ja, und da diesen Wirklichkeitscheck reinzubringen. So. Erst diese erste Oberflächentäuschungsschicht von Opfer rauszunehmen und anzuerkennen, nee, oder wirklich dann zu sagen, das ist enorme Täterschaft, ja, das ist kein Verteidigung, das ist Angriff, eindeutig. Und dann können wir es tiefer führen und sehen, okay, und es kommt dazu überhaupt aufgrund einer Opfergeschichte.
Die USA im Irak, ja, die haben Atombomben, die haben ABC-Waffen, wir müssen uns verteidigen, dann kommt die Supermacht und kennen wir ja.
Und das war, glaube ich, auch vorhin so ein bisschen, wo ich schon irgendwie dazwischen gehen wollte, als Veit und du, als ihr hier so das so eindeutig vorspielte, so dass das Opfer eigentlich immer das Blöde ist und das, was wir eigentlich sein wollen. Und es scheint mir aber doch genau das, dass es manchmal eben auch wesentlich ist, wie dann zurückzukommen, weil sonst das Ganze immer weiter darauf aufbaut. Eigentlich auf der Vermeidung dessen. Ja, wir uns höchstwahrscheinlich zunächst mal alle eher als Opfer erleben. Und dann, ja, wäre wichtig, dann auch in diese Täterschaft zu kommen, die Verantwortung zu übernehmen, zu sehen, wo kann ich da Einfluss nehmen oder nicht. Und dann wiederum da auch weiter zu sehen.
Was passiert? Ja, ich würde jetzt das Thema Täterschaft, Verantwortung übernehmen als Schöpfer nochmal aufgreifen gerne und von dir vielleicht was zu hören, der du ja auch Leute coacht und unterstützt dabei und ermutigst, für sich und das eigene Anliegen und das eigene Projekt und das eigene Ziel zu gehen und zu sagen, hier bin ich, ich traue mich damit rauszugehen, Widerständen zu begegnen, ich will das und ich gehe damit voran, was ein gutes, grundsätzlich gutes Gefühl ist, so auf diese Art Täter zu sein, Schöpfer zu sein. Ist es so?
Ich finde, es wird immer dann problematisch, wenn man versucht zu sagen, also diese Perspektive ist richtig oder diese Perspektive ist richtig. Also ich kann zum Beispiel Dana zuhören und kann sagen, hundertprozentig d'accord. Ja. Also ich begreife mich als ein Dienstleister mit einem ganz, ganz bestimmten Bewusstseinsgruppen von Menschen. Wenn zum Beispiel Menschen, ich sage jetzt mal eine Overdosis, ich habe keine Wahl abbekommen haben und das Große und etwas lahmgelegt wurde und die sagen, ich muss aber noch meine Miete zahlen und es wäre cool, wenn ich meine Beziehung auf die Reihe bekomme, dann nutzt aus meiner Erfahrung die Perspektive, guck doch mal, was du in dir an Potenzial birgst und bring das in die Waagschale mit ein, wesentlich mehr. Und das kann natürlich genauso zum Gift werden, wenn das die einzige alleinige Perspektive wird. Also wenn ich auf den Trip komme, also wie das, ich sage jetzt mal, in der oberflächlichen Erfolgsliteratur finde ich, erschaffe das Universum, das ist ja ein kompletter narzisstischer Größenwahn. Und wenn wir uns da verbeißen, dann ist genau diese Perspektive, lass mal locker und sieh mal, du bist ja einfach nur ein kleines Dingsbums und wirst auch nur bewegt, inklusive deiner Ziele etc., wird dann wieder total entspannt. Und für mich war es zum Beispiel so, ich habe jahrelang mich echt gequält damit, weil ich dachte, ich müsste mich zwischen zwei Standpunkten entscheiden. Weil ich habe wunderbare Lehrer der Stille gehabt und ich habe total konkrete Lehrer und Punkt gehabt. Und je nachdem, mit wem ich zusammen war, war beides total plausibel, bis ich gemerkt habe, es ist nur mein Verstand, der glaubt, er muss eine Unterscheidung treffen. Und mittlerweile bin ich ein großer Fan der Entwicklungsebenen und ich sehe einfach, also unser Bewusstsein bewegt sich auf einer Spirale und es gibt Momente auf dieser Spirale, das ist total wichtig, in diese Stille, dieses Einzelnen abzutauchen und zu sehen, lass mal locker. Und es gibt Momente, wo es total dran ist, alles zusammenzukratzen, das Ego auf einen Punkt zu fokussieren und zu sagen, krieg mal deine Sachen auf die Reihe. Inklusive dem Grenzen zu setzen. Also jetzt war gerade viel von Verzeihen die Rede. Und ich finde zum Beispiel, ich merke, dass sich viele Menschen total unter Druck setzen mit Verzeihen, obwohl sie da noch gar nicht sind. Und diesen Menschen erstmal fällt uns lang, kotz doch erstmal richtig raus, kotz deinen Mut raus, kotz die Entrüstung raus, geh total ins Opfer rein. Und dann wäre es zum Täter? Täter im Sinne von übernehmen Verantwortung, schau, was hast du damit zu tun, schau aber auch, wie kannst du deinen Geist auf eine persönlichere Perspektive ausrichten, um dann letztendlich wirklich wieder in diesem, in der Umarmung mit dem Täter zu erkennen, dass ich nur Teil eines Spiels bin. Also dieser Verzeihungsprozess ist ja letzten Endes eine Vereinnahmung des Täters. Das finde ich total spannend dabei. Ich finde nur Frieden, also das finde ich die letzte Szene in der Matrix-Trilogie, im dritten Teil. Er rackert sich ab, er kämpft, er kämpft, und der Gegner wird immer größer und letztendlich die Erlösung, die Frage zu sagen, hier bin ich.
Ja.
Aber eben nicht aus dem Konzept heraus. Und das ist so der Punkt. Ich sage jetzt mal, das scheint mein Job zu sein in diesem Spiel, an dem ich sehr beratlich an der Weggabelung von manchen Menschen erscheine und sage, guck doch mal, ob das eine Luftnummer ist, die du dir einredest, weil du keine Lust hast, durch diesen ganzen menschlichen Schlamm durch in die wirkliche Erkenntnis dieser Einheit zu bringen.
Ja, ja. Mir fällt dazu ein, dass man im Buddhismus sagt, reinkarniert, also in der Nirvana erreichen kann man nur aus der Position des Menschseins und nicht aus dem Deva. Deva ist ein höheres göttliches Wesen. Es schwebt da oben und es ist gut, aber man muss runter ins Menschsein, wo man eben Täter und Opfer hat und Gefühle hat und Schmerzen empfindet und dadurch und daraus kann man die große Befreiung erst erlangen. Was mir noch auffiel in deiner Rede ist der Begriff Überdosis. Ja. Also wir können eine Überdosis an dieser transzendenten Philosophie zu uns nehmen. Wenn sie am falschen Zeitpunkt uns erreicht, dann führt es zu Missverständnissen. Und so wie die Pharmazeuten sagen, das Entscheidende ist die Dosis immer, ob etwas gewiss Gift ist oder Heilmittel. Und spirituelle Philosophien können auch so wirken. An der falschen Stelle,
alles. Ja. Also auch alle Methoden, die ich in meiner Arbeit weitergeben kann, total vergiften, wenn man glaubt, das ist das alleinige Heilmittel. Und deswegen bin ich ein sehr, sehr großer Fan davon, eine Situation aus einer integralen Perspektive zu betrachten und zu schauen, also was ist jetzt in diesem Augenblick die hilfreichste Perspektive für diesen Menschen? Und natürlich dann bei mir anzufangen. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich gehe, Werner würde sagen, mein Programm geht sehr schnell, sehr instinktiv in die du küsst mir nicht ans Bein, ich küsse zurück, Reaktion. Und für mich ist es zum Beispiel sehr, sehr hilfreich, jetzt mal innezuhalten und meinen Part an der Sache zu sehen. Und es gibt andere Menschen, die von mir, die ermutige ich total, mal in diesen Fluss total reinzugehen und mal wirklich zu sagen, stopp, hier ist eine Grenze.
Dazu sind ja die kathartischen Therapien auch gut, dass man sagt, hau mal auf den Kissen, beschimpf mal deine Feinde. Ja.
Für eine gewisse Phase. Also irgendwann merkst du auch, du kannst jahrelang aufs Kissen einschlagen.
Wenn die Transzendenz nicht kommt, dann ist der Schluss falsch.
Kommt immer wieder.
Ja, und ihr alle seid ja auch, also spirituelle Lehrer, Satsang-Lehrer, Therapeuten, Lebensberater. Ich habe also hier vier Profis um mich rum. Und ihr trefft Menschen, die in Situationen sind, wo ihnen was wehtut, wo irgendwas nicht gelingt und wo sie eine Beratung suchen. Und ihr versucht, die dann zu geben. Ob ihr nun sagt, Gott berät durch mich oder ich berate dich, ja. Oder die richtige Position zu finden dazwischen. Und so wie man in der Psychoanalyse sagt, du musst erstmal eine Lehranalyse machen, du musst erstmal durch deinen eigenen Scheiß durch. Sollte ein Berater natürlich auch die Fähigkeit haben, drüben im Transpersonalen drin zu stehen, aber auch in der Person drin zu stehen und sagen, piss mir nicht ans Bein, hier musst du kämpfen, hier musst du Nein sagen und etwas zurückweisen. Ja? Und der ideale Berater, der sollte mit beiden Beinen dastehen, mit einem Bein in der Anderswelt, schamanisch gesprochen, und dem anderen Bein in der Diesseits und beide Seiten können. Würdest du mir das zustimmen?
Ja.
Oh, eine ganz einfache Antwort. Ja. Kannst du ein Beispiel oder will jemand von euch ein Beispiel aus der eigenen Beratererfahrung schildern, wo es für euch, wo ihr gemerkt habt, wie wichtig das ist, dass ihr genau wählt, auf welchem Bein ich jetzt meinem Klienten gegenüber stehe?
Also ich mag von mir sagen, dass ich alles, was ich weitergebe oder was ich teile, aus meiner eigenen Erfahrung teile. Und in diesem Leben gab es die ersten 17, 18 Jahre meines Lebens waren geprägt von massiven Gewalterfahrungen. Und auch ich bin den Weg gegangen, viele, viele Stationen auszuprobieren, um damit klarzukommen. Ja? Und ich kann schon sagen, irgendwann geschieht es aus Gnade oder es gibt für mich da keinen passenden Begriff, dass so eine Erkenntnis oder eine Öffnung geschieht in dieses Tieferliegende, in das, was es eben durchdringt, was es hineinnimmt, was es in den Frieden bringt. Ja. Aber ich erlebe mich im Zusammensein mit den Menschen, in den Seminaren oder in den Einzelsitzungen, tief verwurzelt in diesem Frieden, den ich für mich gefunden habe. Und trotzdem bin ich in der Lage, aus verschiedenen Rollen, die gerade wichtig sind für diese Menschen, zu antworten. Das kann mal ganz transpersonal sein, das kann ganz menschlich sein, zu sagen, ja, wehr dich, schalt die Polizei ein, nimm dein Kind und zieh ins Frauenhaus. Ja, wie kriegst du die Kraft, diese Schritte zu tun? Oder auch zu sagen, sei still damit, was du fühlst und geh nach innen. Ja? Tu nichts. Das ist absolut facettenreich. Ja.
Und du gibst die Beratung telefonisch hauptsächlich, ja? Hast du mir vorhin erzählt?
Also ich arbeite als traumatherapeutisch auch. Und dafür gibt es die Seminare und Einzelsitzungen. Und der Rest der Begleitung, also das, was im Alltag so wichtig ist, ja, diese Erkenntnisse in den Alltag zu tragen, die alltäglichen Situationen zu besprechen, das kann man gut telefonisch machen.
Und viele deine Telefonberatungen dauern eine halbe Stunde, ja. Hast du mir gesagt?
Ja.
Kommt einer mit einer Frage, du gibst eine Antwort. Hast du es erlebt, dass wenn die halbe Stunde vorbei war und du hast den Standpunkt eingenommen, der im Telefonat für dich richtig war, und danach denkst du, was habe ich dir jetzt gesagt? Und denkst du, ich habe doch lieber einen anderen Standpunkt, dass du mit dir ins Gericht gehst oder eine Art von Reue kommt, ja, das hätte ich dir jetzt nicht sagen dürfen. Kennst du das auch?
Das kommt schon vor. Wenn zum Beispiel in einer Aufstellung eine starke Dynamik zutage tritt, bei jemand, der das vorher nicht vermutet hat oder nicht wusste, da ist es immer, ist viel Fingerspitzengefühl gefragt und Empathie, zu gucken, was rätst du dem Menschen jetzt? Ja? Was rätst du ihm und wie viel kann der Mensch jetzt, ja, was ist da jetzt gerade nötig? Ja? Und manchmal passiert dann noch ein Nachdenken danach. Ja? Wie fühlt es sich an? Ist verantwortlich, ja? Ist okay, so wie es ist.
Ja, ich finde, das ist eine enorme Verantwortung und ein Anspruch, den man als Berater, man wirkt ja, man hat eine Ausstrahlung und ist klar, man kann dann sagen, dein Wille geschehe und ich tue, was ich kann, Ende.
Der geschieht sowieso.
Ja, sowieso. Aber das innere Ringen, wenn ich als Autor etwas schreibe, ich denke, mein Gott, das kann man ja missverstehen, dass ich da geschrieben habe. Kann man, ja.
Ja, ich kenne. Also am liebsten sind mir Leute, die zu mir ins Coaching kommen, die vorher Coaching. Also ich nenne das so, ist ja vollkommen egal, du kannst das Gespräch in den Satz dazu verwenden. So, ich nenne es Coaching und ich mache immer 3 Stunden, das habe ich rausgefunden für mich, ich mache nicht weniger, weil das brauche ich einfach. Ich muss meine Leute kennenlernen, dann müssen die Zeit haben zu erzählen, dann kommt man langsam so in eine gewisse Verbindung rein und dann kann man eigentlich sagen.
Und ihr sitzt zusammen im Raum?
Sitzt zusammen in einem Raum. Also eine Coaching, ne? So. Und am liebsten sind mir Leute, mit denen ich sofort richtig in die Vollen gehen kann. Ne? Also die Echte, die sagen, was ist im Grunde genommen Wahrheit? Worum geht es im Leben? Und da fange ich sofort an und sage so. Wir machen jetzt eine schöne Überprüfung. Wir gucken mal, wer atmet, wir gucken, wer das Herz schwingen lässt, wir gucken, wer denkt, wir gucken, wer fühlt, wir gucken, wer handelt und so weiter und so weiter. Ne? Also wir gehen die ganze,
ganzen Funktionen menschlichen Lebens durch. Und im besten Fall wird denen nicht langweilig, sondern sie gehen mit und kriegen am Ende raus, jawohl, es gibt Funktionen, es gibt das Schlagen des Herzens, es gibt den Atem, es gibt Gedanken, es gibt Gefühle, es gibt alles Mögliche. Aber es gibt niemanden, der dahinter steht. Da ist einfach niemand. Du findest niemanden. Du findest schlicht und ergreifend keinen Denker, du findest keinen Entscheider und du findest keinen Täter. Und das ist halt, wenn ich das kurz sagen darf, der entscheidende Punkt für mich gewesen, als die spirituelle Suche wirklich über 40 Jahre gedauert hat, zu Ende war, im Jahr 2004 bei Ramesh, als das einfach klar gesehen wurde. Ich habe mein ganzes Leben nie etwas gedacht. Das ist natürlich eine Erkenntnis. Ne? Ich habe noch nie was getan, ich habe noch nie was, überhaupt auch was Falsches, ich habe weder was Falsches noch was Richtiges getan, alles ist nur passiert. Da war meine spirituelle Suche vorbei und es war ein, wie ich das heute nenne, irreversibler Frieden da, der mich nie mehr verlassen hat. Jetzt hat mich die Wahrheit in der Griff, das ist natürlich tiefer geworden mit der Zeit. Das wurde immer tiefer, wurde immer klarer zum Ausdruck gebracht. Aber es war ein Schnitt sozusagen. Und wenn den natürlich jemand erleben kann, sind viele dieser Fragen, die wir hier klären wollen, auch verzeihen und so weiter, völlig irrelevant. Ich bin mit 11 Jahren von einem Pädophilen verführt worden, misshandelt worden, fast ein Jahr lang. Ich hatte einen furchtbaren Hass auf diesen Menschen. Über viele Jahre. Das fiel weg so, als klar wurde, der hat nie was getan. Der hat das schlicht und ergreifend nicht getan. Nicht, dass es mich nicht geschmerzt hätte, immer noch. Nicht, dass ich nicht immer noch betroffen gewesen wäre. Aber da war niemand mehr, der es getan hat. Und das war der entscheidende Punkt. Ja? Und das ist natürlich das Tollste, dass ich das kann. Aber es gibt auch andere, die kommen zu mir, die sind dafür nicht offen, wie du sagst. Denen sagen, du guck mal genau, was du machen kannst. Das ist völlig klar. Also das ist kein Widerspruch. Nicht? Vor kurzem, ich sage ja keine Namen, sogar eine Alkoholikerin, die zu mir kam, die sagt, ich habe dein Buch gelesen, es hat mich beeindruckt, was kann ich denn machen? Ich sage, das Erste ist, alles raus. Das Zweite, überlege, ob du eine Erziehung machst. Brauche ich nicht, ich kann das. Okay, dann probier es aus. Jede Woche rufst du mich an am Freitag und sagst mir, ob du es geschafft hast. Du hast die absolute Kontrolle und weh, du kannst es nicht. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber ich meine, ne, also da gibt es auch dieses. Es ist überhaupt kein Unterschied. Denn selbst wenn sie glaubt, es zu tun, sie tut es nicht. Es gibt keinen Täter. Der freie Wille ist tatsächlich Illusion. Aber die Leute, die da glauben, einen zu haben, und die sollen ihn einsetzen, tu mal so, als hättest du einen. Nicht wahr? Und du wirst merken, was dabei rauskommt. Das ist kein Widerspruch. Noch einmal. Die Tatsache, dass der freie Wille Illusion ist, das hat Ramesh immer und immer wiederholt. Und er hat es als Hölle bezeichnet, das den Leuten zu erklären, bedeutet nicht, dass wir ihn nicht einsetzen. Es gibt keinen. Aber scheinbar gibt es doch einen. Das ist wie mit der Fata Morgana. Der Fata Morgana ist eindeutig keine Oase. Und wenn du ein paar Mal dahin läufst und guckst, dann siehst du, das stimmt. Es ist nur eine Luftspiegelung. So. Derjenige, der glaubt, es sei eine, der läuft hin und denkt, oh, endlich meine Rettung. Derjenige, der weiß, es ist keine, der läuft auch nicht mehr hin, aber sie erscheint ihm trotzdem. Das heißt, die Chance, oder beziehungsweise überhaupt, der freie Wille als solcher, natürlich kann ich jetzt aufstehen und sagen, ich stehe doch auf jetzt. Hab ich nicht gesagt, vielleicht stehe ich doch. Bleib nicht die ganze Zeit sitzen, nicht? Scheinbar habe ich die getroffen, diese Entscheidung. Überprüfe ich aber den Vorgang, merke ich, er ist im Kontext dieser Veranstaltung passiert, weil ich beweisen wollte, dass ich aufstehen kann. Aber woher kam denn der Gedanke? Habe ich den gedacht?
Ich habe ihn ja telepathisch rübergekriegt.
Genau, das kann ich akzeptieren.
Ja, also wenn du aus deiner Coaching-Praxis berichtest, dann bin ich überzeugt, dass du nicht eine Überdosis von Ramesh Philosophie den Leuten rüberschiebst. Ja? Weil ich sehe, dass du wirklich die Person, den Täter und die Verantwortung eine große Rolle spielst. Wenn man nur dir zuhört, dann denke ich immer, Überdosis, große Gefahr,
ja.
Die ist mir beim Lesen. Ja,
klar. Aber ist nicht so. Ich meine, ich kann auch ganz lieb und nett sein.
und du hast eine laute Stimme und du kannst stark und powerful sein. Und es ist ja auch etwas, was jetzt von deiner Körpersprache her und deinem ganzen Ausdruck eben diese Ebene von Verantwortungsübernahme und sich nicht rumschubsen lassen, weil Gott ja sowieso alles gemacht hat, ja, bedeutet, sondern durchaus reale Präsenz auf der Personal-Ich-Du-Opfer-Täter-Ebene, wo man Ja sagt und Nein sagt, genau situationsadäquat.
Ja, und Menschen auch, die, sagen wir mal, noch im ersten Konzept feststecken. Ich hatte ja ganz am Anfang 2004 mein erstes Buch Leide nicht Liebe geschrieben. Das war vor Ramesh. Da glaubte ich, noch was tun zu können. Nämlich zu lieben. Und wenn manche Leute kommen und halt dieses Konzept noch in sich tragen und ich spüre, jawohl, das ist gut für sie, dann lasse ich sie das machen. Einfach zu leiden, zu lieben, so hat Jürgen Jonas, ne? Der heute uns das egal, wie du dir erlangst. Egal was du denkst, liebe dich dafür, dass du es denkst, egal was du tust, liebe dich dafür, dass du es tust, nicht? Ja? So eine Art Seelenfühlen. Das ist einfach ein Bücher, ne? Oder sich selbst heiraten, ist ja wurscht. So mit anderen Worten, sich selbst lieben ist ein wunderbares Konzept und es kann es tatsächlich dahin führen zu merken, im Grunde brauche ich das auch nicht, weil es ist immer alles schon akzeptiert, so wie du es vorhin gesagt hast. Bevor ich akzeptiere, ist es schon akzeptiert. Es ist im Grunde nur ein Sehen, im Grunde genommen gibt es gar nichts, was nicht so sein soll, wie es ist. Auch das kann das nicht.
Ich möchte kurz was dazu sagen. Diese absolute Ebene, wo diese Sinnlosigkeit existiert, ja, von allem, die ist so schwer zu ertragen für die Menschen, dass es immer wieder zurückspart auf die persönliche Ebene. Ja. Und meine Erfahrung ist, die Dinge geschehen, wie sie geschehen, und das ist dem Leben völlig egal. Es ist völlig egal, ob Missbrauch passiert oder Liebe oder Gewalt oder Paradies. Es ist vollkommen egal. Aber das darf auch kein Konzept sein. Das muss da fehlen mir die Worte dafür, weil man kann es nicht machen, man kann da nicht hinkommen. Man kann es auch nicht verstehen, nicht begreifen. Es ist etwas, was einem irgendwie offensichtlich wird. Und so wie du es beschrieben hast, so habe ich das auch erlebt, dass eine riesen Last wegfällt mit dieser Erkenntnis und gleichzeitig was Neues passiert. Es ist niemand mehr da, dem man Schuld zuweisen kann. Man sitzt mit dem ganzen Scheiß alleine da. Man muss den ganzen Mist alleine aufarbeiten, beziehungsweise fühlen. Und da habe ich schon die Erfahrung, das ist nicht einfach weg, sondern das sitzt in den Zellen, im Nervensystem, in der Psyche, ja, in den Emotionen und auch im Mental. Und das erlebe ich schon als eine intensive innere Arbeit, die zu leisten ist. Ja. Also die nimmt einem auch keine ab.
Und die Erkenntnis von dieser Ebene kann einmal wie der Blitz einschlagen. Ist es sowas bei dir? Bei
also, es schlägt ein, richtig, aber ich kann heute nicht sagen, dass diese Klarheit nicht klarer wird. Mhm. Also ich glaube, denn dieser Gadatha war das, der mal gesagt hat, Erleuchtung ist von jetzt auf nachher, aber die Erforschung der Erleuchtung ist lebenslang. Mhm. Das ist völlig klar. Du kannst also, es war so klar im Augenblick, es gibt mich nicht.
Der Platz deiner Illusion und dann hast du ein Vorher und Nachher
in deiner Illusion. Dann in der Erfahrung in den meisten Jahren, klar, das wird immer klarer, auch die Präzision der Worte, die Möglichkeit, es sozusagen zu kommunizieren, wird immer klarer, dadurch, dass es selbst klarer wird. Aber das hört nie auf. Das ist ein ständiger Prozess und dennoch kann ich von einem Schnitt reden. Kann ich sagen, es ist ein ständiger Prozess, der hat irgendwann mal angefangen, mit 6 Jahren.
Und es gibt andere Biografien, die sind ganz anders. Da dämmert etwas und da wird etwas immer klarer. Und da entwickeln sich die anderen Persönlichkeitsanteile schneller, langsamer. Es gibt eine Parallelität, es gibt auch eine spiralische Entwicklung dazwischen. Also es gibt ja sehr viele Entwicklungsmodelle. Ich möchte jetzt zum Abschluss, wir haben noch 10 Minuten hier, ich möchte pünktlich enden, noch auf ein Thema auch zu kommen. Ihr seid jetzt hier in unseren Raum gekommen und das ist natürlich kein Zufall. Das Schicksal hat euch hierher getrieben. Euer Karma, euer Bewusstsein, ihr habt jetzt hier bestimmte Worte von der Bühne gehört. Und ihr seid verdammt nochmal dafür verantwortlich, dass ihr hierher gekommen seid und was ihr hier gehört habt und was ihr verstanden habt. Und in den Beratungssituationen, wo ihr zu solchen Leuten geht, wie hier links und rechts von mir sitzt, da entsteht, kommt das Thema ja auch wieder her. Ich komme und ich bin nicht so richtig bewusst und ich bin ein bisschen unglücklich und da sitzt mir jemand gegenüber. Und der ist verantwortlich dafür, was er mir sagt und hoffentlich ist das richtig. Aber ich bin auch dafür verantwortlich, dass ich erstmal überhaupt dahin gehe, vielleicht auch noch Geld dafür hinlege, dass ich genau diese Person ausgewählt habe, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt dahin gehe, so wie ihr jetzt ausgewählt habt. Es gibt ja ein reichhaltiges Angebot hier im Haus, wo man noch hingehen kann. Aber ihr seid ausgerechnet zu dieser Diskussion gekommen, weil ihr irgendwas verstehen wollt zum Thema Täter oder Opfer oder weil ihr einen von diesen 5 auf der Bühne jetzt mal so richtig angucken und analysieren wollt und dann sagen, nein, danke oder da gehe ich nochmal hin. Was auch immer eure Motivation war. Einfach auf dieses Thema, wenn wir in Yin-Yang-Situationen sind, was ja Beratungssituation manchmal ist, in stärkerem Maße die therapeutische, speziell die Massagesituation, einer ist ein etwas mehr Täter und der andere etwas mehr Empfangender. Auch dann geschieht diese Dynamik. Auch dann gibt es eine Mitverantwortung für den Yin-Teil, für das Dasein. Auch wenn ihr jetzt völlig auf Empfang scheidet und die meisten haben sich entscheiden, keine lauten Zwischenrufe hier uns zu geben. Ja, also auf Empfang zu sein. Und jetzt möchte ich eben allen Vieren noch in den letzten Minuten noch Gelegenheit geben, ein paar Takte zu sagen, zu denen vielleicht eine Zusammenfassung dessen, was ihr hier erlebt habt auf der Bühne oder was jetzt passiert ist in diesem Dialog zwischen uns zum Verständnis dieses Themas Täter-Opfer-Dynamik, Loslösung, Befreiung, Dosierung.
Ja, Dosierung stimmt für mich auch oder Blickwinkel, ja, und mir scheint es nach wie vor wichtig, dass alles von allen Seiten aus betrachtet werden kann und dass es diese verschiedenen Ebenen dessen gibt und dass die alle zusammengehören, dass es sinnvoll und nützlich ist, sie zu differenzieren und sie gehören zusammen. Und das ist in meiner Erfahrung wirklich das Sinnvollste und Nützlichste zu sein scheint, tatsächlich in der eigenen Erfahrung zu erforschen und zu finden. Da ist nicht niemand, da ist kein individuelles Handlungszentrum, ja, da weiter zu forschen, wie woher kommt denn das? Ja. Und das gibt sehr wohl irgendwie komischerweise sowas wie eine aktive Beteiligung, eine aktive Zuwendung, ein da dabei bleiben oder ja, wie auch immer. Und das bleibt paradox für mich und darin bleibt es auch lebendig.
Also ich habe mich lange Zeit, wirklich viele Jahre gestresst mit dem Gedanken, ich müsste mich entscheiden. Ja? Zwischen dem Konzept von, es gibt keinen freien Willen oder dem Konzept, es gibt einen freien Willen. Zwischen, ich habe keine Wahl, ich habe eine Wahl. Also was ich sagen kann, Frieden ist in mein Leben eingekehrt, als ich gemerkt habe, das ist beides Bullshit. Und es ist beides im ganz konkreten, aktuellen Momenten total hilfreich. Deswegen mein Plädoyer an der Stelle ist, kauf niemand, auch niemand, der in Form sitzt oder dessen Buch du liest etc. etwas pauschal ab, nur weil es auf den ersten Moment total klar klingt. Ich kann dir für jede dieser Positionen ein Buch geben, was in sich dermaßen brillant klar klingt und du liest es und du denkst, das ist es. Ich finde es viel, viel hilfreicher, wirklich, also deine Birne, ich vertraue der Natur etwas mehr als unserem menschlichen Geist. Und wenn die Evolution uns mit der Fähigkeit ausgestattet hat, differenziert über Dinge nachzudenken, dann glaube ich, sollte man das einfach nutzen. Und das heißt für mich zum Beispiel, wenn du ein Konzept für dich als wahr akzeptiert hast, immer mal wieder innezuhalten und zu gucken, bringt es dir wirklich das, was du dir wünschst? bringt jetzt zum Beispiel der Glaube oder die Überzeugung oder die momentane Erfahrung des Absoluten, bringt es dir tatsächlich dauerhaft Frieden oder ist dieser Frieden mittlerweile ein Konzept geworden, das du dir einredest? Und auf der anderen Seite bringt das, ich sage jetzt mal, das Tunnelbohren mit dem starken Ich, bringt dir das, was es, also was macht es dich glücklich? Und da versuche ich immer wieder und immer wieder innezuhalten und zu schauen, fühlt es sich noch frisch an? Ja, ist das, was du glaubst, noch wirklich frisch?
Ja, ja.
Ja, ich möchte einfach. Moment.
Ja.
Ich möchte einfach allen,
so ist es in meinem Herzen, allen denen, die suchen. Die suchen nach Erwachung, die suchen nach Erleuchtung, nach Transformation, wie immer man das nennt, nach Veränderung. Ja. Zunächst einmal raten, wenn irgend möglich, wann immer du etwas für einen Impuls in dir spürst, das machen zu können, suche den, der sucht. Suche den, der sucht. Und wenn du den nicht finden solltest, was ich für wahrscheinlich halte, ist deine spirituelle Suche vorbei. Und dann kannst du machen, was du willst. Es spielt überhaupt keine Rolle, weil du sowieso nichts machst. Du machst nie was, egal was du machst. Das wäre meine Empfehlung. Und Entschuldigung, Eigenwerbung. Wenn ihr darüber noch mehr hören wollt, gibt es morgen Abend eine Veranstaltung. Um 17.30 Uhr, glaube ich, ne? Oder? Wenn ich mich nicht täusche. Da reden wir noch ein bisschen mehr drüber. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt.
Ja, euch auch allen vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Es gibt ja auf dem Rainbow Festival jetzt noch viele Gelegenheiten, um diese Themen zu vertiefen. Bei Werner, ich glaube auch bei den anderen, die auf der Bühne sitzen. Ihr findet die im Programm. Ihr findet auch, Maria hat es vorhin schon gesagt, es gibt in Freudenstadt 3 Konferenzen. Diesen Sommer, im Juli, im August und im September, die sich auch mit der Thematik befassen. Auf 2 bin ich selbst dabei. Jetzt kommt meine Eigenwerbung, 10 Sekunden. Also Bewusstseinserheiterung und erwachendes Bewusstsein. Und meine Fusion aus beiden ist heiter erwacht zu sein und den Täter als Spieler zu sehen. Kürzer kann ich es nicht sagen, ja? Aber findet eure Lösung, seid ehrlich mit euch selber und ja, segnet euch. Danke fürs Zuhören.
Thank you.